Einen schönen guten Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, auch von mir. Seid herzlich gegrüßt. Wir wollen uns heute sehr passend, was wir gehört haben, schon alles im Vorprogramm, mit dem Thema beschäftigen, das Kreuz auf sich nehmen. Es ist ein wichtiges Thema für uns Christen, ein Thema, was Jesus am Herzen lag und was in den Evangelien auch dreimal deswegen auch erwähnt wurde. Und zunächst möchte ich aber, bevor wir mit der Predigt beginnen, einmal beten. Bleibt ruhig dabei sitzen. Herr Jesus Christus, wir wollen dich bitten, Herr, dass du jetzt redest, dass du durch dein Wort einfach wirkst in unseren Herzen. Amen. Ja, wir hatten heute schon Abendmahl, es war schon recht viel, was wir gehört haben durch Lieder, auch durch das, was Jürgen gesagt hat beim Abendmahl. Und das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, so wie hier dieser Vers aus dem Lukas-Evangelium uns daran erinnert, das tut zu meinem Gedächtnis. Es ist dem Herrn wichtig, dass wir an ihn denken, an das, was er erlitten hat. Aber wenn wir darüber nachdenken, ist es schwer, finde ich, für mich, einfach nur an das Kreuz zu denken, sondern man denkt auch an das Leben, wie der Herr gelebt hat und wie er bis zu diesem Kreuz hingekommen ist, was ihn das auch gekostet hat. Und er ist das ultimative Beispiel, was uns in der Bibel gegeben ist, wie wir Christen uns verhalten sollen. Wir sehen das in seinem ganzen Lebenswandel, wie er angefangen hat, dass er den Thron Gottes letztendlich, also das Himmelreich Gottes verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist. Er hat Menschengestalt, als wahrer Gott hat er die Menschengestalt angenommen und das zeigt Riesendemut. Stellt euch mal vor, ihr seid der mächtigste Mensch auf Erden und lasst euch hinunter da, wo es am niedrigsten ist, da, wo ihr gar keinen Einfluss mehr habt, gar keine Macht mehr habt und ihr seid da, um den Leuten zu dienen. Das hat unser Herr gemacht. Er ist gekommen, um uns Menschen zu dienen. Er hat selbst, das hat mir jetzt bei Wilfried Plock gehört, die Fußwaschung. Was für eine Erniedrigung. Der Schöpfer wäscht seiner Schöpfung die dreckigen Füße, die ja damals noch dreckiger waren als heute, weil die Straßen dementsprechend noch aussahen, wie sie waren. Ja, er ist gestorben, er ist auferstanden in Herrlichkeit und Macht und sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Und das Ziel dieser Errettung der Menschheit, ja, das war das ultimative Ziel, was er erreicht hat. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und wenn wir jetzt diesen Auftrag ernst nehmen, seid meine Nachahmer, hat Jesus Christus auch gesagt, seid meine Nachahmer, dann frage ich mich, ja, was war denn der Antrieb Jesu? Wir haben ja sicherlich den Gedanken direkt, die Liebe zu uns Menschen. Und das ist ja nicht ganz verkehrt, aber ich denke, das war unter anderem sein Antrieb. Ich bin der Überzeugung, Jesus' Hauptantrieb war nicht die Liebe zu uns Menschen. Schockierend, aber davon bin ich biblisch überzeugt. Das wollen wir auch heute mal angucken, weil es hängt damit zusammen, das eigene Kreuz, das Kreuz auf sich zu nehmen mit diesem Thema. Zunächst einmal, lasst uns lesen in Philipper 2, Vers 5, in Philipperbrief, Kapitel 2, den 5. Vers, da werden wir heute nochmal kommen, um den Rest zu lesen, um Kontext zu haben. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Eine ganz klare Aussage, sehr verständlich. Wir sollen so sein, wie Jesus es war. Dieselbe Ausrichtung haben. Ja? Das heißt nicht mit dem Ziel, am Kreuz zu hängen, sondern mit dem Ziel, den Menschen zu dienen und den Menschen die Wahrheit zu sagen, wie er es getan hat. Er wurde dafür verachtet. Und das Ziel sollen wir haben, das Evangelium weiterzugeben. In Wahrheit und in Liebe. Und natürlich ist es nicht verkehrt zu sagen, dass Jesus' Motiv, am Kreuz zu sterben, für dich und die Sünden zu bezahlen, auch Liebe ist, das ist es auch. Aber das ist das Hauptmotiv Gottes. Ja, ihr kennt ja den Vers aus Johannes, Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das kennt ihr sicherlich, diesen Vers. Aber es ist Gottes Motiv, sehen wir hier. Jesu Motiv ist es auch. Aber es ist nicht das Hauptmotiv. Es ist unter anderem ein Motiv gewesen. Im Epheser, im Kapitel 5, Vers 2, dort steht auch die Bestätigung, ja, Jesus ist aus Liebe für uns Menschen gestorben. steht aber nebenher erwähnt. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Ja, also er hat uns geliebt und hat sich dahingegeben als lieblichen Geruch für Gott, für seinen Vater. Wir sehen, er hatte das Ziel, dem Vater zu gefallen. Und das bestätigt die Bibel immer und immer wieder. Lass uns aufschlagen ein wenig. Johannes Kapitel 4, den Vers 34. Das spricht über den Antrieb Jesu auf Erden, als er Mensch war. Ja, wir sollen ja diese Gesinnung auch wie er haben. Deswegen gucken wir ein wenig nach diesem Antrieb, nach dem, was ihn vorangebracht hat, die Schritte zu gehen. Und es war die Situation hier in diesen Versen, ja, dass er in Samarien, bei den Samaritern war, bei dem Brunnen, wo er eine Samariterin getroffen hat und er hat ihr erzählt, was ihre Sünden alle waren. Sie war schockiert und ja, es scheint, dass sie zum Glauben gefunden hat, zum Wahren. Und sie hat danach den Menschen erzählt und sie sind auch noch zum Glauben gekommen in der Stadt. Und die Jünger hatten den Auftrag, Brot und Speise zu holen. Und das taten sie. Und sie kamen zurück. Wir lesen auch Vers 33 noch dazu. Tut mir leid, Jörg, für die Extraarbeit. 33 und 34 lesen wir. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also der Wille Jesu war, das zu tun, was Gott ihm beauftragt hatte. Und der Antrieb war, dass er es getan hat. Die Tat an sich. Er hat etwas getan, was der Vater wollte. Das war sein Antrieb, sagt er hier mit seinen Worten. Das war, was ihm Energie gegeben hat. Nicht alleine das Brot und weiß ich nicht, was sie noch alles gegessen hatten. Vielleicht ein bisschen Käse. Wir wissen es nicht. Das hat ihm natürlich die Energie gegeben für seinen menschlichen Körper. Aber das, was ihm angetrieben hat, war das, was er getan hat. Und wir sehen, jetzt wollen wir zurückgehen in den Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 8 lesen. Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus wollte gehorsam sein. Das ist das, was ihn angetrieben hat, um es zum Kreuz zu schaffen. Es war Gehorsam. Das wird in der Bibel immer und immer wieder bestätigt. Und es ist ein wichtiger Punkt, wenn wir Jesus nachahmen wollen, zu verstehen, ah ja, das war das, was Jesus so angetrieben hat. Und im Garten Gethsemane, da sehen wir es ganz deutlich, dass Gehorsam ihn sozusagen auch diesen letzten Kraft gegeben hat, um bis zum Kreuz zu gehen, um es zu vollbringen. Garten Gethsemane, da steht geschrieben im Matthäus Kapitel 26, Vers 39. Das war ein dramatischer Moment im Leben Jesu. Ein Moment, wo er sein ganzes Leben lang wusste, seitdem er ein kleines Kind war, den Heiligen Geist so richtig entfaltet hatte in sich, also dass er wusste, bewusst wusste, Entscheidungen treffen konnte und lehren konnte auch schon. Er wusste, dieser Moment wird kommen. Deswegen bin ich auf Erden. Und jetzt war dieser Moment da, kurz bevor er abgeholt wurde, findet diese Situation statt, kurz bevor er von den Römern festgenommen wurde. Und wir sehen, wie es ihm hier geht. Und lesen jetzt Vers 39. Und er ging ein wenig weiter, Jesus Christus, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, er hat seinen Willen unter den Willen des Vaters gestellt und hat diesen Leidensweg vollendet und hat am Ende dieses Leidensweges sagen können, es ist vollbracht. Aber er hat das aus Gehorsam getan. Gott wurde Mensch. und hat Gott dem Vater gehorcht. Er war auch Sohn Gottes. Er war nicht nur irgendwie ein Mensch. Nein, er war Sohn Gottes. Wir sind, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir es ernst meinen und Nachfolger Jesu sind, sind wir Söhne und Töchter Gottes. Und wir sehen, Gehorsam ist das Hauptmotiv gewesen von Jesus Christus, bis zum Ende durchzugehen. Bis zum Ende Gott zu gefallen. Und das muss uns prägen. Das muss uns ganz wichtig werden. Ich weiß nicht, ob uns das wichtig ist im Alltag so, aber es ist eine sehr wichtige Sache gewesen für Jesus Christus, sehen wir hier. Ja, selbst beim Kreuz sehen wir das, wird es nicht umsonst und vergeblich erwähnt. Gehorsam ist etwas, was Gott wichtig ist, was Jesus am Herzen lag. Er wollte seinem Vater gefallen. Nun, es ist so, ich sagte am Anfang, das Kreuz auf sich nehmen. Und tatsächlich sind diese Themen sehr eng verwandt. Denn Gehorsam ist das, was Jesus Christus geleistet hat, auch am Kreuz. Ja? Er hing dort aus Gehorsam. Er wollte nicht unbedingt am Kreuz hängen. Das sehen wir im Garten Gethsemane. Es hat ihm viel gekostet. Er wusste genau, wie schrecklich es sein wird, vor dem Menschen zu hängen, halbnackt und bespuckt. Voller Hass von den Menschen, die er erschaffen hat, die er so sehr liebt, für die er in diesem Moment sterben sollte. Und er hat es dennoch getan aus Gehorsam. Er hat uns Menschen nicht vernichtet in dem Moment, wo wir es eigentlich verdient hätten. Unseren Schöpfer zu töten, das ist das, was wir als Menschheit geschafft haben tatsächlich. Geblendet von unserem eigenen Stolz. Und was bedeutet es jetzt, das Kreuz auf sich zu nehmen? Lasst uns dafür genau in die Bibel gucken. Alle Parallelstellen mal lesen. Das sind nur drei, keine Angst. In Matthäus Kapitel 16, Vers 24. Aber da es drei sind, zeigt es, es ist ein wichtiges Thema. Es liegt Jesus am Herzen, das Kreuz auf sich zu nehmen als Christ, als Nachfolger. Matthäus Kapitel 16, den Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, so wie Jesus das Kreuz, er hat das richtige Kreuz aus Holz geschleppt, ja, bis er auch auf den Boden fiel und nicht mehr konnte. Er hat es getragen und ist dort auch gestorben auf diesem Kreuz. Ja, ein schreckliches Folterwerkzeug der Römer, was auch den sicheren Tod für jeden Einzelnen bedeutete, der dort hing, auch für Jesus Christus. Er war keine Ausnahme, er starb an diesem Kreuz. Und wir sehen, das wird hier erwähnt. Und er sagt, ja, jeder soll sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Interessant. Weißt du, was dein Kreuz ist, wenn Jesus es befiehlt? Das ist imperativ. Es ist soll. Es ist wichtig. Wenn nicht, hoffe ich, dass du heute das erfährst. Markus, lass uns das Markus-Evangelium lesen, Kapitel 8, Vers 34. Es ergänzt sich sehr schön, die Bibel, die Evangelien ergänzen sich und man bekommt ein vollständigeres Bild der Aussage Jesu und was er damit meinen könnte. Kapitel 8 im Markus-Evangelium, den Vers 34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern, jetzt sehen wir schon, nicht nur Jünger, auch Volksmenge ist dabei. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Soweit gleich, ähnlich. Lasst uns Lukas Evangelium aufschlagen. Lukas Kapitel 9, den Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ihr seht, dieses Wort täglich ist ein Riesenunterschied, theologischer Unterschied zu den anderen beiden Versen, weil das ist, als ob man eine Werksgerechtigkeit von Jesus Mund hörte hier. Du musst selber dein Kreuz schleppen. Aber täglich die Wiedergeburt erleben, das ist ja nicht gemeint. Hier geht es also nicht um das Heil, um dein Heil, sondern um die Nachfolge, so wie Jesus auch sagt, folge mir nach. Dieses Wort ist an uns, an Christen gerichtet, an Menschen, die sagen, ich habe mein Leben Gott anvertraut und folge ihm nach. Ich orientiere mich an Jesus und wie er war und folge ihm nach. Deswegen bin ich Christ. Und an diese Menschen ist das geschrieben. Was kann es heißen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, täglich und nicht einfach nur mal einmal in der Wiedergeburt ein Gebet zu sprechen und dann sein Leben so gut wie möglich irgendwie führen. Es hat konkrete Auswirkungen, wenn wir das Wort ernst nehmen. Und wir wollen dafür den Römerbrief aufschlagen. Römer, Kapitel 6, den Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ja, hier steht also, das, wir wurden auch gekreuzigt. Der alte Mensch, der alte Johannes, der nicht Gottes Kind war, der noch nicht Gottes Eigentum war, der wurde mitgekreuzigt, der ist tot, den gibt es nicht mehr. Und das wird über jeden Christ gesagt, ja, das wisst ihr ja, steht hier, mit einer Selbstverständlichkeit. Aber dieser alte Mensch ist sündhaft, steht hier auch, ja. Er hat eine Sünde, die er immer wieder irgendwo machte früher. Und lasst uns jetzt Galaterbrief aufschlagen. Galater, Kapitel 5, Vers 24. Da steht so ein deutlicher Hinweis. Vers 24, Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Also an diesem Kreuz, was wir täglich auf uns nehmen, wird unsere Sünde, wird unser Egoismus gekreuzigt, tagtäglich. Tagtäglich müssen wir zu Gott gehen, zu Jesus gehen und seinen Weg nachahmen. Er ist gestorben an diesem Kreuz. So muss auch unser Egoismus, unsere Sünde, unser sündiges Ich tagtäglich bekämpft werden. Das bedeutet es, das Kreuz auf sich zu nehmen. Es ist nicht dein Leid, deine Krankheit ist dein Kreuz, sondern es ist deine Sünde. Wir alle sind böse Menschen. Glaubt man nicht, ne, wenn man so freundlich ist und gut angezogen aussieht, aber wir sind Sünder. In Gottes Augen sind wir böse. Bis wir uns bekehren, da gibt es dann einen anderen Status. Aber jeder Mensch ist Sünder. Und als Christen, versteht mich nicht falsch, sündigen wir auch. Das heißt, wir Christen sind auch Sünder. Nur Gott sieht uns mit anderen Augen ein wenig und wird uns auch mit anderen Augen richten. Und dafür haben wir Jesus Christus Gnade erfahren und bekommen. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, das Kreuz bewirkt das Tagtägliche, dass wir unseren Egoismus, den wir alle haben, keiner ist da ausgenommen, egal wie lange er im Glauben ist und steht. Alle sind Egoisten und alle müssen sich selbst bekämpfen. Unsere sündige Natur, sie hat überlebt. Der alte Adam lebt und ist munter und will sagen, wo es lang geht. Und dagegen muss ich mich tagtäglich wehren. Und das ist das mit dem Kreuz gemeint. Man muss immer erneut sterben. Immer erneut muss man sich bewusst machen, Johannes, du hast es noch nicht geschafft, du bist noch nicht am Ziel, noch lebst du, der Kampf geht weiter, das Kreuz wird weitergetragen. Und das ist eine Tat, ja, und das ist keine Werksgerechtigkeit. Das ist die Folge des Gehorsams, die Folge, dass wir Jesus' Worte ernst nehmen und seine Nachahmer sein wollen, ihm nachsinnen wollen, so wie er gesinnt war, so wollen wir ja auch sein, wenn wir wirklich wenn wir die Kinder Gottes sind. Und in Jakobus wird uns das sehr klar bestätigt. Dass Tat und Glaube nicht getrennt gehört, sondern sie gehen Hand in Hand. Sie gehören dazu. Und sie tragen beide auch in gewisser Maßen zur Erlösung bei. Auch wenn die Gnade Gottes alleine rettet, wie wir wissen, und auch gesungen haben vorhin. Kapitel 2 im Jakobusbrief, den Vers 17. Ein kurzer kleiner Vers, der es in sich hat. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an sich und für sich auch tot. Ja, dein Glaube, egal ob du ein Bekehrungsgebet gesprochen hast, wenn er keine Werke hat, dann ist er tot. Dann bist du nicht wiedergeboren. Die Bibel widerspricht dann deinem Verhalten, deinem Leben. Ja? Es ist, die Werke beweisen, dass du gläubig bist. Sie machen dich nicht gläubig. Du kannst den ganzen Tag gute Werke machen, dadurch wirst du nicht gläubig. Ja? Da gehört einfach die Wiedergeburt dazu, dass du ein neuer Mensch wirst. Aber dann bezeugst du, dass du ein neuer Mensch bist, dadurch, dass du das machst als Kind Gottes, was der Sohn Gottes auch gemacht hat. Er hat gehorcht. Ja? Wenn wir aufs Kreuz gucken, ihm sei Dank, Jesus sei Dank, dass er gehorcht hat, dass ihm das so wichtig war. Wie wichtig ist dir dein persönlicher Gehorsam? Wie leicht lässt du Sünden dir durch? Das sind Fragen, die jeder sich selber stellen muss. Und ein schönes Beispiel für Gehorsam sind Eltern. Warum gehorchen Kindern, wenn sie mal gehorchen, den Eltern? Im Idealfall ist das nicht die Angst, die Konsequenz, dass sie eine Strafe kriegen, sondern es ist das Vertrauen, was sie aufgebaut haben zu den Eltern. Weil sie sehen, mein Papa, meine Mama, die wollen, dass es mir gut geht. Und deswegen gehorchen sie den Eltern. Und deswegen sollten wir auch Gott gehorchen, weil wir ihm vertrauen, weil wir ihm lieben, weil wir ihn kennen. Von unserer Erfahrung heraus können wir sagen, ja, Jesus meint es sehr, sehr gut mit mir. Er ist so gnädig und voller Erbarmen und so geduldig mit mir, ich hätte mich schon lange rausgeschmissen. Ihr Lieben, das ist die Wahrheit. Und diese Haltung, das Kreuz täglich auf sich zu nehmen, hilft uns, in unserem Christsein voranzukommen. Hilft uns, zu wachsen in Heiligung und hilft uns im Besonderen im Miteinander. Weil wenn wir uns nicht selbst verwirklichen wollen in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, wo wiedergeborene Christen aufeinandertreffen, dann ist das sehr viel harmonischer. Dann ist es nicht das Wichtigste, dass mein Geschmack von Musik verherrlicht wird in der Gemeinde, dass das durchgeführt wird. Meine Art des Predigens, ich höre, weil man hört ja die Predigen, wonach einem die Ohren jucken in den letzten Tagen. Und ich bin da auch schuldig. Ich gucke mir im Internet meistens die Predigten oder höre ich die ganz gerne, die Redner, die ich mag. Aber nicht die ich unbedingt brauche. Aber bei Gott ist es so, wenn wir die Frage stellen, Herr, was für ein Lied willst du denn, dass ich singe? Nicht, was mag ich singen? Herr, was willst du, dass ich höre und dass ich rede? Es ist schwer, die Wahrheit zu sagen. Sie kostet einem was. Jesus hat's vorgemacht. Die Wahrheit hat ihm was eingebracht? Den Tod, den Spott, den Hass der Menschen. Natürlich auch die Ehre Gottes und den Ruhm. Und dafür lohnt es sich, ein Krieger Gottes zu sein. Und zu stehen, so wie Jesus stand. Und weg von unserem Ego zu gehen, von unserem, ja, zentralistischen Idee, dass wir der wichtigste Mensch auf Erden sind, weil wir ja wir sind. Nein, das ist falsch. Wir sollen Diener sein. Wir sollen die Geringsten sein, den anderen höher achten als uns selbst. Selbst wenn der andere voller Sünde ist und Fehler macht und du siehst sie, achte ihn höher als dich. Denn dir ist Gnade widerfahren. Nichts anderes rettet mich. Gar nichts. Und es ist schön einfach bei Gott, wie er das weltliche Hierarchiesystem einfach umdreht. Der Höchste unter euch soll der Niedrigste sein. Er stellt alles auf den Kopf. Das heißt, derjenige, der nach Macht in der Gemeinde strebt, der hat gar nichts verstanden. Nein, man dient. Man ist Diener in der Gemeinde. Als Prediger habe ich euch nichts zu sagen, weil ich besser bin. Oder etwas zu sagen, weil ich besser bin. Nein, weil ich Gott dienen möchte und ihm gefallen möchte. Das muss mein Motiv sein. Sonst sollte ich lieber schweigen, wie es auch die Bibel empfiehlt. Seid nicht zu viele Lehrer, weil man macht sich schuldig. Nun, wie schafft man denn Gehorsam? Es ist leicht zu sagen, seid gehorsam. Wer ist schon leicht gehorsam, ne? Wie schafft man das? Man muss zum Kreuz Gottes gehen. Man muss tagtäglich diese Gemeinschaft pflegen und sehen, was es den Herrn gekostet hat, unseren Herrn, was es ihm gekostet hat, mich zu erkaufen, mich reinzuwaschen von den Sünden, die ich tagtäglich tue, von den Gedanken, die ich habe. Und da ist es einfach das Schöne, er erfüllt unser Herz dann mit Dankbarkeit. Wir sagen, boah ja, ohne dich wäre ich verloren. Ich bin schon wieder gefallen in Sünde. Vergib mir. Man bereut es. Man bereut, dass man so schwach ist. Und er ist treu und stellt einen auf die Beine. Und das gibt einem Dankbarkeit und Liebe für ihn und von ihm ins Herz. Und diese Liebe, sie treibt uns an, ja, ihm zu gefallen, ihm gefallen zu wollen. Das Leben, was ich habe, niederzulegen. Jeden Tag, nicht einmal im Leben. Die Wiedergeburt ist kein Status. Die Wiedergeburt ist ein Leben. Das ganze Leben ist die Wiedergeburt des Menschen. Sie bezeugt das ganze Leben hindurch, wachsen wir. Es hört nicht auf. Wir dürfen wachsen und müssen wachsen als Christen. Ein Stillstand bedeutet immer einen Rückschritt. Wir bleiben nicht auf einem Niveau. Wir bauen ab. Wenn wir nicht in der Gemeinschaft zu Jesus Christus wachsen, nehmen wir ab. Das ist die Wahrheit. Ja, nun, und ich bin jemand, der überzeugt ist von Heilsgewissheit, von Unverlierbarkeit. Aber ich muss sagen, es ist eine gefährliche Lehre. Es ist gefährlich, wenn man denkt, man hat sein Heil und ruht sich auf diesem Wissen aus. Worauf baust du deine Heilsgewissheit, wenn du sie hast, wenn du weißt, ich bin ein Kind Gottes? Worauf baust du deine Sicherheit auf? Das ist ein wichtiges Thema, denn das kann ja, das muss richtig, da musst du richtig liegen, das ist ganz wichtig. Ist es die Theologie, dein theologisches Verständnis? Weil wir wissen, dass Theologie auch ein Stückwerk ist. Ich kann falsch liegen mit der Heilverlierbarkeit. Vielleicht sind die Menschen, die sagen, ja, man kann sein Heil verlieren. Vielleicht liegen sie ja im Recht. Wer bin ich zu sagen, so ist es und nicht anders? Man muss sich darum bewusst sein, ja, woran mache ich das fest? Du machst es am besten fest aus deiner Beziehung zu Gott, aus deinen Erlebnissen zu Gott und natürlich aus dem Wort Gottes. Aber aus dem Punkt, dass du Gott gehorchst, dass du Werke hervorbringst. Nicht die dich erretten, sondern die dein Heil bezeugen. Es ist wichtig, dass dein Lebenswandel bezeugt, dass du der bist, der du sagst, dass du es bist. Dass du ein Kind Gottes bist. Das ist ein hoher Anspruch, das zu sagen. Ja? Das hat Jesus Christus, er kann das sagen. Können wir es auch wirklich mit dieser Überzeugung des Lebenswandels sagen? Das ist, ihr merkt schon, wo ich hin will, das ist ein wichtiges Thema. Es ist ein wichtiges Thema und es ist nicht so, dass ich sage, die Werke retten, das ist eine Irrlehre. Die Werke retten nicht, Jesus Christus rettet. Nicht wir können uns selber retten, aber meine Werke, mein Lebenswandel bezeugen, ob ich tatsächlich ein Kind Gottes bin oder ja, irgendwie es versucht habe, aber dann habe ich gemerkt, das ist nicht meins. Und es ist ein Problem. Wir haben gerade eben diese erschütternde Zeugnis gehört, wie es Christen geht, die in Verfolgung leben. Bei denen brauchen wir gar nicht reden. Gibt es einen Filter? Ihre Werke? Sind sie wirklich errettet? Da braucht man sich keine Gedanken machen. Aber wir müssen uns mit dieser Thematik beschäftigen, da wir im Wohlstand leben, im Luxus erdrückt werden. Der Geist, der in mir wohnt, wird jeden Tag bekämpft von der Welt außen. So stark, dass er am Ersticken ist, wenn ich mich dagegen ankämpfe. Und diese Menschen, die haben keine Zeit für Materialismus, für Luxus. Sie werden verfolgt. Ihnen kostet die Entscheidung alles. Bei uns sah das anders aus, als wir uns bekehrt haben. Oder hat sich jemand unter lebensbedrohlichen Zuständen hier bekehrt? Wenn dem nicht so ist, dann ist es wichtig, dass deine Werke dein Heil bezeugen und nicht einfach ein trockenes Wissen, eine Theorie ist. Weil es wird oft, wird das Evangelium verkürzt gepredigt. Und es stimmt, es ist ein verwaschenes Evangelium. Nicht das Evangelium, was Jesus Christus gepredigt hat. Er hat die Buße verkündigt. Wenn wir wollen, dass Menschen sich bekehren, heutzutage in Deutschland, wir verkündigen keine Buße mehr. Wir sagen nicht, du bist absoluter Sünder und Gottes gerechte Strafe wird dich treffen eines Tages. Du musst gar nichts ändern. Leb einfach so weiter. Du bist in einer Notlage. Und wenn du nicht erkennst deinen Zustand, dann wirst du in die Hölle kommen. Das ist ein Thema, wo wir gleich noch reinsteigen, ganz bisschen. Das ist der Zustand, so sieht uns Gott. Gott sieht die Menschen als Verlorene und als seine Kinder. Aber wir verschweigen oft in dem Evangelium, wenn wir das verkündigen, weil wir keinen vor den Kopf stoßen wollen. Wir wollen sie ja gewinnen, sagen wir. Und sagen ihnen aber das verkürzte Evangelium, dass Jesus sie liebt. Was stimmt? Es ist die Wahrheit. Jesus liebt uns und hat sein Leben niedergelegt als größten Beweis seiner Liebe. Aber das heißt nicht, dass du so bleiben kannst, wie du bist. Dass es gut ist, so wie du bist. Nein, das ist es nicht. Du musst gehorchen. Du musst dich verändern. Du musst wachsen als Christ. Und als Nicht-Christ musst du Reue zeigen, Buße tun und die Werke einer richtigen Buße in deinem Leben haben und zu Gott kommen. Und das geht nicht einfach nur durch ein Gebet, Herr, ich möchte jetzt dein Kind sein. Und da endet deine Nachfolge. Nein, da fängt die Nachfolge doch an. Da kommen dann die Werke, die bezeugen, ich bin tatsächlich ein Kind Gottes. Und es ist heutzutage leider so, und ich sage es, weil ich ein wenig über den Tellerrand schauen durfte als in diesen drei letzten Jahren. Es ist so, dass die Menschen ja das nicht mehr verkündigen, es nicht mehr sagen. Ja, in den letzten 150 Jahren wurde das Übergabegebet überhaupt erst als Methodik entwickelt. Das ist noch nicht so alt, wie wir manchmal denken. Ja, in der Bibel gibt es keinen einzigen Menschen, der einem anderen etwas vorbetet, wo andere nachbeten. Man muss zu Gott kommen als Mensch. Man muss ihn selbst erfahren und erleben und Buße tun, umkehren und dann sind wir errettet. Dann wollen wir als Kinder Gottes, so wie Jesus seinem Vater gefallen wollte, wollen wir ihm gefallen. Und deswegen lasst uns nicht wundern darum, dass es einen großen Abfall gibt. Wenn Bekehrungen nicht Bekehrungen sind, dann fällt man nicht ab. Dann gab es nie einen rettenden Glauben. Weil selbst der Satan ist gläubig, kann man sagen. Er glaubt. Selbst der Satan glaubt. Wo können wir das daran festmachen? Warum sind wir uns so sicher um das Heil? Es geht um unser Heil hier bei dieser Thematik. Das heißt, es ist sehr wichtig. Ja, also es ist sehr wichtig, Buße zu tun. Ein kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen auch, was ich gesagt habe. Stellt euch vor, ihr seid in einem kleinen Bötchen, in einem großen Fluss, wo alle Menschen drin sind, in Bötchen. Am Ufer des Flusses ist Jesus Christus und er hat ein Seil gemacht und wirft es den Menschen zu. Nehmt euch das Seil, kommt ans Ufer und folgt mir nach. Und dann gibt es Leute in den Booten, die verkündigen, wisst ihr was? Bleibt sitzen, Jesus Christus, der kommt zu euch ins Boot. Ihr müsst euch gar nicht ändern. Bleibt einfach so, wie ihr seid. Ihr seid toll. Er liebt euch, er ist sogar für euch gestorben. Ändert nichts. Ja, der Wasserfall kommt irgendwann. Und dann ist die Chance, das Seil zu nehmen, zu spät. Ja, und da sehen wir einfach in diesem Amateurbeispiel, in dem fehlerhaften Beispiel, verbildlicht, wie wichtig es ist, dieses Seil zu ergreifen und seinen Zustand zu erkennen. Ich bin in diesem Bötchen. Ich bin auf dem Weg zum Wasserfall. Ja, ob es die Wiederkunft Gottes sein wird, die mein Leben beenden wird und ich entrückt werde, oder mein Tod, ich weiß es nicht. Wann was eintreten wird, es kann heute eintreten, wir wissen es nicht. Es kann jetzt eintreten. Aber die Bibel berichtet, es gibt zwei Gruppen im Tage des Gerichts. Die Gruppe, die gerecht ist, die durch das Blut Jesu Christi gewaschen ist, gereinigt ist, die bedeckt ist durch das perfekte Opferlamm, und diejenigen, die es nicht sind, die noch die Schuld auf sich tragen. Ja, unsere Schuld ist vergeben. Aber wir, und dazu möchte ich auch noch was sagen, was genau die Buße ist. Buße heißt nicht, dass ich einfach nur um Vergebung bete und dann in der Sünde mich wieder reinschmeiße. Wie das Schwein, was rausrennt in die Pfütze, nachdem es schön sauber geputzt ist. Nein, das ist nicht Buße, das ist nicht Reue. Buße ist zu erkennen, ich bin Sünder und mein Zustand, um den steht nicht gut. Ich muss mich ändern. Ich muss zu Gott kommen. Da habe ich die Chance, gereinigt zu werden. Und weil Jesus gestorben ist, möchte ich auch sauber bleiben. Ich möchte ihm gefallen. Ja, das heißt, ich bereue es und halte fest mit der Kraft, die mir Gott gibt, nicht mit eigener Willenskraft, mit der Kraft, die mir Gott gibt, an seinen Geboten und an den Sachen, die er von mir abverlangt. Ja, das Evangelium zu verkündigen, unverfälscht. Diese Dinge sind Buße. Das bedeutet es, ja, wirklich die Buße zu tun und dann nicht direkt einfach weitermachen mit dem Leben im sündigen Zustand. Dafür ist Jesus nicht, das verlangt Jesus nicht. Also er sagt nicht, dass die Buße anders ist als das, was ich es beschrieben habe. Wenn Prediger euch sagen, ihr könnt immer wieder jeden Tag um Vergebung beten, das stimmt, natürlich kann man das. Aber die Vergebung kommt mit der Buße einher, mit dem Verständnis, ich habe mich versündigt und bin schuldig am Tod Jesu Christi gerade. Ich muss umkehren, das ist falsch, was ich mache. Weil es gibt dauerhaften Sünden, die sind nicht okay, die muss man aus dem Leben räumen. Da ist Jesus nicht kollant bei und darauf steht auch kein Segen. Aber wir wissen, es gibt Freude im Himmel, wenn man Buße tut, wenn man umkehrt. Und Jürgen hat schon sehr deutlich gesagt, dass Jesus treu ist und dass er gerecht ist und voller Gnade ist und deswegen auch die Sünde vergibt, wie es im Johannesbrief steht, im 1. Johannes 1, Vers 9. Und so müssen wir uns täglich prüfen, immer und immer wieder erneut. Herr, ja, du siehst, wie ich bin. Vielleicht haben wir den Tag begonnen zu schnell und nicht ihn aufgesucht und schon uns versündigt, weil wir das eben nicht gemacht haben. Wir haben uns nicht mit der Kraft, die wir brauchen, für unseren Gehorsam gestärkt. Nein, wir haben ihn wieder vernachlässigt. Gehen in den Tag und dann wundern wir uns, warum schon wieder, Herr, bin ich gefallen. Ja, das ist das Kreuz auf sich nehmen. Das bedeutet es, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und wir sehen einfach, wie wichtig es ist, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wie auch es schlimm steht um den Westen. Es hängt damit zusammen, dass man nicht mehr das Evangelium betet der Buße, sondern ein Evangelium der Liebe allein. Das ist wichtig, dass wir da als Christen ehrlich sind und die Menschen nach Möglichkeit das ganze Evangelium geben. Nach Möglichkeit, weil ein Mensch kann auch gerettet werden durch das halbe Evangelium. Also wenn er es nach und nach erst versteht, das ist auch in Ordnung. Aber es ist wichtig, dass wenn wir die Möglichkeit haben, das ganze Evangelium sagen. Ja? Und da wollte ich uns einfach ermutigen heute. Ich lese den Vers, auch wenn er mündlich erwähnt wurde, einmal vor, weil das Wort Gottes hat Kraft. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Also der erste Johannesbrief, Kapitel 1, den Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir haben einen treuen Gott, er ist bereit, dir zu vergeben, immer und immer wieder. Aber glaube nicht, dass du Gott ausnutzen kannst und für dumm verkaufen kannst. Das kannst du eben nicht. Das funktioniert so nicht. Die Nachfolge funktioniert mit Ehrlichkeit von beiden Seiten, wie eine Freundschaft auch so funktioniert, zwischen Menschen. Man möchte nicht belogen werden von der einen Seite und ständig ausgenutzt werden. Ja, die Gnade ist ein Geschenk. Aber Jesus verlangt dennoch unsere Treue und unser Gehorsam. Mögen wir einfach da alle gesegnet werden und daran erinnert werden, wie wichtig es für Gott, wie wichtig es auch für unsere Erlösung, was für eine wichtige Rolle Gehorsam gespielt hat. Ja, er ist gestorben aus Gehorsam. Ja, Amen.